Berlin, eine grüne Allee im Südwesten der Stadt. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran liegt zwischen großen Villen in einem gediegenen Viertel von Steglitz, umgeben von einem hohen Zaun mit Stacheldraht, bewacht von deutschen Polizisten. Auf der anderen Straßenseite haben sich 5 Menschen zu einer Mahnwache versammelt. Näher dürfen sie nicht an die Botschaft heran. Unter ihnen ist die Aktivistin Daniela Seperi, deren Eltern in den 90ern als Flüchtlinge aus Iran hierher gekommen sind.
Die Menschen im Iran warnen schon seit Jahren vor genau dem, was wir jetzt gerade sehen. Nämlich, dass wenn der Westen seine Appeasement-Politik mit der Islamischen Republik Iran weiter betreibt, dass dieses Regime sich irgendwann ungehindert daran sieht, Israel auch direkt anzugreifen.
Etwa zeitgleich zur Mahnwache vor der Botschaft trifft die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Israel den Regierungschef Benjamin Netanyahu und sagt anschließend:
Bereits jetzt haben wir als EU Iran mit massiven Sanktionen belegt und wir arbeiten weiter hieran. Gleichzeitig ist jetzt zentral, aus dieser brandgefährlichen Lage darf kein regionaler Flächenbrand werden.
Iran hat Israel angegriffen, zum ersten Mal direkt vom eigenen Territorium. Ist das die große Bewährungsprobe für die deutsche Staatsräson? Wie weit kann und will die Bundesregierung gehen, um Israels Sicherheit zu schützen? Das besprechen wir in dieser Folge. Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und es kommt nicht oft vor, dass wir hier Auslandsgespräche führen. Aber wie der Zufall es wollte, war mein Spiegel-Kollege Christoph Schuld gerade vor Ort, als Iran angegriffen hat. Christoph berichtet über die deutsche Außenpolitik und hat früher einige Jahre als Korrespondent in Israel gelebt. Er hat seit seiner Jugend Verbindungen dorthin und war bis zum Wochenende für ein privates Treffen in Israel am Roten Meer. Christoph, ich erreiche dich in Tel Aviv. Wie ist denn gerade die Lage da?
Es ist eine erleichterte Stimmung zu spüren in den letzten Tagen, nachdem der erste direkte iranische Angriff auf Israel überhaupt in der Geschichte so erfolgreich abgewehrt worden ist. Das heißt, in der Nacht natürlich des Angriffs, in der ich hier auch in Tel Aviv war, war natürlich eine extrem große Anspannung. Aber als dann klar war, frühmorgens, dass wirklich fast alle Flugkörper abgefangen werden konnten und wirklich nur ganz geringer Schaden und ein verletztes Mädchen die Folge waren, war die Erleichterung doch sehr, sehr groß.
Wie hast du denn diese Nacht erlebt?
Wir sind am Samstag aus dem Süden des Landes, also aus Eilat am Roten Meer, nach Tel Aviv gekommen, waren da privat unterwegs und hatten auch noch überlegt, ob das so eine gute Idee ist, nach Tel Aviv zu kommen in so ein Bevölkerungszentrum und nicht vielleicht lieber in Eilat zu bleiben, weil natürlich schon was in der Luft lag an Gefahr und Warnung. Haben dann aber einfach, weil wir hier Leute treffen wollten, gesagt, wir kommen nach Tel Aviv und waren dann um 20.30 Uhr bei diesem Platz für die nach Gaza von der Hamas verschleppten Geiseln. Dort gibt's ja immer Kundgebungen, meistens Samstagabend, also zu Beginn der neuen Woche in Israel, und waren dann auch auf dieser Kundgebung, um uns das mal anzugucken. Und während dieser Kundgebung kamen dann auf den Handys schon die ersten Nachrichten: Menschenansammlungen sollen gemieden werden, die Schulen würden geschlossen werden, beziehungsweise die Schulen sind wegen der Ferien sowieso geschlossen, aber alle Einrichtungen für Kinder, also Kindergärten auch. Da bahnte sich dann schon was an. Wir waren dann mit Freunden verabredet in einem Pub und haben dann dort ungefähr eine Stunde gesessen und dann verdichteten sich die Nachrichten bis hin zu den Nachrichten, dass eben bestätigt wurde, dass die Marschflugkörper und die Kampfdrohnen aus Iran gestartet sind. Und dann haben uns die israelischen Freunde gesagt, lasst uns das hier abbrechen, lasst uns jeweils nach Hause gehen, beziehungsweise ihr in euer Hotel, wo ihr einen Bunkerraum habt, weil wir wissen nicht, wie es wird und man sollte jetzt hier nicht auf der Straße sitzen, wenn was passiert. Es gab ja eine gewisse Vorlaufzeit, man wusste ja, das dauert dann so 3-4 Stunden, bis die ersten in den Luftraum Israels eintreffen.
Welche Vorkehrungen habt ihr getroffen? Was habt ihr da gemacht?
Wir sind dann zurück in unser Hotel gegangen, wo wir eingecheckt hatten. Ich habe mir ein Hotel gewählt, was ich schon kenne, wo ich auch den Schutzraum schon kenne, von vor ein paar Wochen schon, weil da, als die Hamas-Raketen abgeschossen hat aus Gaza, ich auch schon einen Luftalarm erlebt habe und eben genau weiß, das gibt einem ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, man hat ungefähr 1,5 Minuten, wie man dann aus dem 2. Stock in diesem Fall in den Keller kommt. So, das haben wir gewählt, das habe ich auch meinem Sohn erklärt, der hier mit mir ist, wie das geht, und wir haben unsere Rucksäcke gepackt mit dem Nötigsten, weil wir ja nicht wissen, wie lange, wenn wir da runtergehen, wir da sitzen werden, haben Wasserflaschen gekauft, haben ein bisschen Verpflegung gekauft, um einfach vorbereitet zu sein. So, und dann ging das Warten los. Und wir haben ständig Fernsehen geguckt, ständig hebräische Nachrichten. Ich habe das dann immer erklärt, was da gerade beredet wurde. Man konnte das ja quasi live miterleben. Genau, und so ging das dann bis ungefähr 3 Uhr morgens.
Das heißt, so lange habt ihr ausgeharrt, um sicher zu sein, dass da nichts nachkommt?
Nee, so lange haben wir durchgehalten, ehrlich gesagt. Wir waren wahnsinnig müde. Wir haben dann natürlich gesehen, wie die Nachrichten immer näher kamen, im wahrsten Wortsinn. Also Elat, wo wir ja eigentlich, wie ich eben sagte, überlegt hatten, ob es nicht da sicherer sei, war ja eins der größten Ziele. Kamen dann die Bilder rein, wie die Raketen dort einschlugen und abgefangen wurden. Und dann sah man das auf der Landkarte quasi, wie die immer höher kamen und Tel Aviv immer näher kam. Und dann dachte man ja jetzt, irgendwann kommt jetzt der Alarm. Also man saß da quasi und dachte sekündlich, jetzt wird irgendwann das Handy klingeln, beziehungsweise der Alarm draußen losgehen und man rennt in den Bunker. Aber das kam dann eben nicht. Das war ja sozusagen dann das Glück und auch das technologische Können der Abwehrmaßnahmen, dass der Großraum Tel Aviv von einem Alarm, dem das erspart blieb und wir quasi mehr oder weniger ahnten, das kommt hier nicht mehr hin. Und dann sind wir einfach irgendwann todmüde eingeschlafen, ja, und sind auch nicht mehr geweckt worden, weil es eben keinen Alarm mehr gab.
Wie würdest du dann sagen, ist das im Vergleich zu früheren Bedrohungsszenarien? Hatte das eine neue Qualität oder war das einfach wie frühere Angriffe?
Nein, das hatte eine ganz andere, neue Qualität der Bedrohung. Man muss ja sagen, über die letzten 20 Jahre mussten sich Israelis an Raketenangriffe gewöhnen. Raketen der Hamas, die erst wirklich nur Ziele, sagen wir mal, relativ nahe am Gazastreifen erreichten, sind dann immer besser und größer geworden, in Anführungsstrichen, so dass sie auch irgendwann ganz Israel erreichten. Also insofern gab es da schon Gewöhnungseffekte. Und auch Tel Aviv, das lange Jahre erspart blieb, sozusagen von Raketen getroffen zu werden. Aber sozusagen ein Angriff eines anderen Staates, eines feindlich gesinnten Staates mit dieser technologischen Power, mit Marschflugkörpern, Kampfdrohnen, die man ja leider auch kennt aus der Ukraine, wo ja die iranischen Kampfdrohnen auch eingesetzt werden von den Russen. In dieser Massivität, mit dieser Ankündigung, das war einfach eine total neue Qualität. Das hat man auch gemerkt, dass die Leute richtig Angst hatten. Eben die Frage war, halten unsere Abwehrsysteme, also sozusagen so ein Test für diese drei Schichten von Abwehrsystemen, die es ja hier gibt, für Kurzstrecken, Mittelstrecken und Langstreckenraketen und Marschflugkörper, so einen Test gab es im Prinzip noch nicht.
Dieses Regime in Teheran, das ist ideologisch getrieben, das hat diesen erklärten Vernichtungswillen gegenüber Israel. Das iranische Regime sagt ja auch, das war jetzt eben unsere Vergeltung, stellt es so dar, als sei das eine Racheaktion gewesen. Und dazu kurz als Kontext, Israel soll ja Anfang April einen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen haben. Da wurden dann mehrere iranische Offiziere und Mitglieder der Revolutionsgarden getötet. Wie ist denn die Sicht der deutschen Regierung auf diese Vergeltungslogik, auf dieses Hin und Zurück?
Ich glaube, zunächst muss man festhalten, und das sieht, glaube ich, die Bundesregierung nicht anders, wird ja auch aus den Äußerungen mehr oder weniger klar, dass die Bedrohung vom Iran ausging, auch immer ausgegangen ist und Israel ja nie irgendwelche Drohungen gegenüber Iran ausgesprochen hat und auch im Iran nie angegriffen hat. Es hat eigentlich immer nur auf Bedrohungen reagiert, mutmaßlich zum Beispiel auf das iranische Atomprogramm, wo es ja immer mal Aussetzer gab, Sabotageaktionen, die dem israelischen Geheimdienst zugerechnet werden. Solche Dinge, aber auch das waren ja Reaktionen, ja, auf einen Staat, auf ein Regime, das offen sagt, dass Israel nicht so existieren darf, dass Israel gar nicht existieren darf, dass es den jüdischen Staat nicht geben darf und gegen wen sollte sich dieses Atomprogramm sonst richten. Ja, also insofern, das muss man, finde ich, einmal klarstellen und ich würde auch davor warnen zu sagen, nur weil jetzt alles gut gegangen ist, war es nicht gefährlich oder hat Iran nicht darauf abgezielt, mehr Schaden, Sachschaden, aber auch an Menschen anzurichten.
Du hast gerade schon angedeutet, dass man das iranische Bedrohungspotenzial nicht unterschätzen sollte. Jetzt ging es ja in den vergangenen Monaten in unseren Debatten vorrangig um ja den Terror der Hamas und dann eben Israels militärisches Vorgehen in Gaza. Hast du den Eindruck, dass die Bundesregierung die iranische Rolle richtig eingeschätzt, so auf dem Schirm gehabt hat?
Ich glaube schon, dass die Bundesregierung die iranische Rolle auf dem Schirm gehabt hat. Die Frage ist, ob sie die richtigen Maßnahmen getroffen hat, um dieser Bedrohung auch Herr zu werden, um alles zu tun, um diese Bedrohung auch abzuwenden. Es gab natürlich dann, als sich abzeichnete, nach der Aktion mutmaßlich der Israelis in Damaskus, wo der Iran dann die Drohung ausgesprochen hat, gab es ja hektische Telefondiplomatie, unter anderem der deutschen Außenministerin mit ihrem iranischen Amtskollegen, um dringend davon abzuraten, in irgendeiner Weise jetzt Israel anzugreifen. Das wirkte ehrlich gesagt ein bisschen vergeblich, naiv. Ja, auf den letzten Drücker, dann telefoniert man halt mal wieder. Man vorher auch nie telefoniert hat. Also entweder muss man sich halt ständig engagieren oder man macht es halt gar nicht und dann muss man sich halt rein wahrscheinlich auf die militärischen Dinge konzentrieren. Es ist ja kein Fehler, zu telefonieren und jemanden abzuraten, um es auch zu markieren. Ich finde schon, dass der Iran als Sponsor dieser ganzen Aktivitäten sehr in den Hintergrund getreten ist und auch bei den Auftritten des Kanzlers und der Außenministerin in den vergangenen Monaten, wo es um die Bedrohung durch die Hamas aus Gaza oder auch der Hezbollah aus Libanon geht, dass allenfalls am Rande eine Bemerkung war, dass der Iran natürlich dahinter steht, finanziell und auch mit Waffentechnologie.
Du sagst es, Iran hat in den vergangenen Jahren immer stärker die sogenannten Proxys in der Region aufgebaut, hat Milizen finanziert, Hamas, Hezbollah, auch weitere zum Beispiel in Syrien. Wo ich mich frage, hat die Bundesregierung dem machtpolitisch etwas entgegenzusetzen? Ist sie da überhaupt ein nennenswerter Player oder beschränkt es sich dann auf diese eher hilflos wirkenden Bekenntnisse und vielleicht noch einen Anruf hier und da?
Die stärkste Maßnahme gegen eine wirklich massive iranische Bedrohung war ja in den letzten Jahren das sogenannte Atomabkommen, das JCPOA abgekürzt, was ja dazu dienen sollte, den Bau einer iranischen Atombombe zu verhindern. Ist abgeschlossen worden nach langen Verhandlungen mit starker Beteiligung der jeweils deutschen Regierung. Das muss man sagen. Die waren da sehr aktiv. Auch eine deutsche Diplomatin im Europäischen Auswärtigen Dienst, Helga Schmidt, war ja sozusagen die Verhandlungsführerin auf der westlichen Seite. Das ist total auf dem Schirm gewesen der Bundesregierung. Und natürlich sind die Unterstützung der Proxys, Hezbollah, Hamas, andere in Syrien, ist auf dem Schirm gewesen. Aber so richtig was dagegen getan oder konnte man eigentlich nicht, ja. Es wirkte relativ vergeblich. Man hat natürlich dann auch immer sozusagen versucht, noch diplomatische Kanäle zu halten. Es gab Sanktionen immer wieder. Aber man muss ja sagen, dass das dieses Land jetzt seit so langen Jahren Iran unter Sanktionen lebt und relativ gut lebt. Also den meisten Menschen geht's relativ schlecht, aber dem Regime geht's gut. Wenn ein Land nach so langen Jahren der Sanktionen in der Lage ist, ein technologisches Produkt wie eine Kampfdrohne herzustellen, das offenbar so wirksam ist, dass ein Land wie Russland es massenhaft kauft und in der Ukraine einsetzt, leider auch tödlich, dann muss man sich ja schon fragen, ob die Iran-Politik nicht fehlgeschlagen ist, wenn Sanktionen offenbar sowas nicht verhindern können.
Man hat sich damals ja sehr auf die Schulter geklopft, ein historisches Abkommen, man kriegt das diplomatisch mit Iran hin. Hat man das Regime in Teheran dann einfach falsch eingeschätzt?
Ich glaube nicht, dass sich Leute wie zum Beispiel der damalige Außenminister Steinmeier, jetzt Bundespräsident, sich Illusionen gemacht haben, dass da nicht zumindest Teile der iranischen Elite natürlich eine Atombombe bauen wollen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, man hat sich Illusionen gemacht über die Wirksamkeit dieses Abkommens. Du sagtest, es ist historisch, diese Vokabel fiel damals von Steinmeiers Mund. Er hat das eigene Abkommen historisch genannt, das ist ja so per se immer schwierig. Und ich fand es auch schon damals unangemessen, weil natürlich gab es bestimmte Sperren in diesem Abkommen und natürlich gab es diese Beaufsichtigung durch die Internationale Atomenergiebehörde, aber auch da sind die Iraner natürlich bestimmten Kontrollen entgangen. Sie haben nebenbei nach allem, was man weiß, auch das wissen wir durch israelische Geheimdiensterkenntnisse, haben offenbar weiter an einem Programm gebaut, geheim. Insofern, zumindest diese Botschaft, die damals unter anderem von Steinmeier in die Welt gesendet wurde, wir haben jetzt sozusagen dieses Problem auf lange Zeit gelöst, die fand ich damals schon nicht glaubwürdig. Es hatte natürlich Mechanismen und es war gut, dass es dieses Abkommen gab, ja, weil es natürlich eine gewisse Planbarkeit gab, eine gewisse Voraussehbarkeit, wann sie welche Schwelle erreichen würden, war eine Verlangsamung dieses Atomprogramms. Aber es hat das Problem letztendlich nicht gelöst. Dass dann ausgerechnet der US-Präsident das aufgekündigt hat, war natürlich diplomatisch fatal, weil es sozusagen den Iranern das Narrativ an die Hand gegeben hat, jetzt ist der Westen vertragsbrüchig.
Das bringt uns nochmal kurz zu Frank-Walter Steinmeier. Heute Bundespräsident, damals von 2013 bis 2017 Bundesaußenminister. Und ich sehe gerade in meiner Timeline ziemlich viele Bilder von Steinmeier. Zum Beispiel eben in seiner Funktion als Außenminister beim freundlichen Gruß mit dem damaligen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. War das die normale höfliche Diplomatie oder hat sich Steinmeier aus deiner Sicht da allzu nett verhalten?
Steinmeier hat, und wir kennen das ja jetzt mittlerweile aus dem russischen Kontext, immer geglaubt, dass man durch Diplomatie Schlimmeres abwenden kann. Ist ja auch per se sozusagen die DNA eines jeden Diplomaten. Aber als Außenminister ist man ja ein bisschen mehr als ein normaler Diplomat. Da muss man sozusagen ja wirklich die großen Entscheidungen fällen. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass er sowohl bei Russland als auch bei Iran einfach ein Stück weit zu gutgläubig war. Diese Gutgläubigkeit muss man ja nicht nur Steinmeier vorwerfen, sondern allen anderen politisch Beteiligten, wie zum Beispiel auch der damaligen Kanzlerin Angela Merkel.
Für die Bundesregierung aktuell ist es eine ziemlich heikle Angelegenheit. Sie hat sich ja in der Vergangenheit sehr klar an die Seite Israels gestellt, hat immer wieder ihre Solidarität bekundet. Jetzt war es ziemlich ungünstig für Bundeskanzler Olaf Scholz. Der wurde nämlich auf seiner China-Reise von dieser Meldung überrascht und hat gesagt:
Wir verurteilen den iranischen Angriff scharf und werden warnen vor jeder weiteren Eskalation. Der Iran darf auf diesem Weg nicht weitermachen. Gleichzeitig ist es für uns völlig klar, dass wir solidarisch sind mit Israel, dass jedes Recht hat, sich selbst zu verteidigen.
Das klingt jetzt relativ vage. Geht es da hinter den Kulissen irgendwie konkreter zu? Welche Bemühungen hast du mitbekommen?
Es gab auch nach dem iranischen Angriff viele Telefonate. Der Kanzler hat telefoniert, die Außenministerin hat telefoniert mit ihren jeweiligen israelischen Stellen. Die jeweiligen Berater haben telefoniert, um zu verhindern, dass Israel jetzt in irgendeiner Weise so reagiert, dass es einen so nennt, dann ist in der Bundesregierung einen Flächenbrand geben könnte. Also ich glaube, die Befürchtung war relativ groß. Ich weiß nicht, ob sie so berechtigt ist. Bislang haben wir ja nichts gesehen. Und ich glaube, dass natürlich diese Telefonate, würde da aber die deutschen Telefonate eher etwas geringer aufhängen als zum Beispiel die Telefonate, die ein US-Präsident Biden macht oder ein Außenminister Blinken. Natürlich haben die ihre Wirkung auf die Israelis, aber auch die Israelis überlegen natürlich sehr genau, was jetzt für sie auch diplomatisch Sinn machen könnte. Natürlich können die das nicht so stehen lassen. Also das war einfach ein präzedenzloser Angriff auf einen souveränen Staat. Aber was das dann für Folgen hat und vor allen Dingen, dass es diese Koalition gegeben hat mit vielen arabischen Staaten, auf die ja gerade auch ein Premierminister Netanyahu immer total Wert legt und die ja auch nützlich ist für den Staat Israel, dass er diese Koalition jetzt nicht grundlos brüskieren möchte. Ich glaube, davon kann man ausgehen, dass solche Debatten stattfinden innerhalb der israelischen Regierung und des Sicherheitsapparates.
Jetzt gibt es manche Beobachter, die die Bedrohung durch Iran als so eine Art weiteren Härtetest für die deutsche Staatsräson bezeichnen. Also für dieses Bekenntnis, dass sich der deutsche Staat der israelischen Sicherheit verpflichtet fühlt. Und da möchte ich nochmal kurz auf dieses Zitat von Angela Merkel verweisen, die diesen Grundsatz ja 2008 aufgestellt hat. Und die sagte, ja, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben. Was könnten denn jetzt die praktischen Auswirkungen sein? Also du hast gerade angedeutet, man möchte nicht, dass die Israelis jetzt quasi überreagieren, in Anführungszeichen, in meinen Worten. Aber hältst du es für denkbar, dass Deutschland eine israelische Reaktion unterstützen würde, ein Gegenschlag gegen Iran oder sowas wie ein Präventivschlag gegen die Hisbollah?
Halte ich ehrlich gesagt für ziemlich abwegig, dass die Deutschen sich an irgend sowas beteiligen würden. Das würde ja bedeuten im Falle der Hisbollah, dass ein souveränes anderes Land, nämlich der Libanon, in irgendeiner Weise angegriffen würde. Also angegriffen im Sinne von, es würde sich auf diesem Territorium eines souveränen anderen Landes abspielen. Ich glaube nicht, dass es da in dieser Hinsicht irgendwelche Überlegungen gibt. Ich glaube, die Deutschen haben schon Interesse daran zu zeigen, wir sind dabei. Ich glaube, dass man da sehr genau auf die Israelis und die Amerikaner gucken sollte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es wird eine Reaktion geben. Das haben auch die israelischen Gesprächspartner der Bundesregierung gesagt, dem Kanzler und der Außenministerin. Es wird eine Reaktion geben und sie muss ja auch sichtbar sein.
Militärisch hat Deutschland übrigens einen indirekten Beitrag zur israelischen Abwehr geleistet. Die Luftwaffe hat zwei französische Kampfjets betankt, die später dann eine iranische Drohne abgeschossen haben sollen. Darüber hinausgehen wird die Bundesregierung aber eher nicht, meint Christoph.
Ich glaube, das wird sich wie üblich jetzt wieder auf das Thema Sanktionen konzentrieren. Es wird natürlich nochmal Thema sein, ob die iranischen Revolutionsgarden endlich als Terrororganisation in Deutschland gelistet werden und in der Gesamt-EU.
Inzwischen haben sowohl die USA als auch die Europäische Union weitere Sanktionen angekündigt. Im Mittelpunkt soll das iranische Drohnen- und Raketenprogramm stehen. Die Aktivistin Daniela Zeperi, die wir vor der iranischen Botschaft getroffen haben, die ist von den westlichen Sanktionen nicht überzeugt.
Die deutsche Bundesregierung hat viele Hebel, um eben die Zivilgesellschaft im Iran zu unterstützen. Beispielsweise die Revolutionsgarde der Islamischen Republik auf die Terrorliste zu setzen. Es war die Revolutionsgarde, die Israel angegriffen hat. Es ist die Revolutionsgarde, die Drohnen nach Putin liefert, mit denen Putin dann die Ukraine angreift. Es ist die Revolutionsgarde, die für Krieg und Terror im Inland, aber auch weltweit verantwortlich ist. Da drückt sich das Auswärtige Amt dazu noch deutlicher Stellung zu beziehen.
Außenministerin Baerbock steckt jetzt im Umgang mit Israel in einem Dilemma. Da ist einerseits das große Solidaritätsversprechen, andererseits die Kritik am israelischen Vorgehen im Gazakrieg. Ich habe meinen Kollegen Christoph Schuld gefragt, wie er das Verhältnis der Bundesregierung zur Regierung von Benjamin Netanyahu einschätzt.
Da hat sich eine Schere aufgetan zwischen, sagen wir mal, Teilen der deutschen Bevölkerung und der Position der Bundesregierung. Also da gab es natürlich rhetorisch eine Rollenverteilung. Der Kanzler hat sich zurückgehalten mit Kritik öffentlich gegenüber Israel. Die Außenministerin ist sehr scharf geworden, hat von der Hölle in Gaza gesprochen und so weiter. Insofern gab es da eine Solidarität. Die ist auch registriert worden in Israel, glaube ich. Aber dass es jetzt sozusagen dazu geführt hat, dass man hinter den Kulissen irgendwas Größeres erreicht hat, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also die Gespräche haben zwar stattgefunden, aber nach allem, was man hört, ist es jetzt nicht so, dass selbst der Kanzler in Gesprächen mit Netanyahu unglaublich viel erreichen kann, was zum Beispiel die humanitäre Lage in Gaza angeht. Aber auch man muss sagen, die Amerikaner haben ja nicht besonders viel erreicht. Insofern sind da alle ein Stück weit auf Granit gebissen bei Netanyahu.
Die deutschen Waffenlieferungen an Israel, die sind ja in Deutschland, aber auch international sehr kontrovers diskutiert worden, wegen des Vorwurfs, dass Israel damit eben unverhältnismäßig, um es mal vorsichtig zu formulieren, in Gaza vorgehe. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob die Bundesregierung jetzt vielleicht bessere Argumente hat für Waffenlieferungen, weil sie sieht oder weil sie sagen kann, schaut mal, Iran ist die große Bedrohung, da geht es um Israels Verteidigung, es geht nicht nur um die Hamas. Wie siehst du das?
Sehe ich absolut so. Also zumindest von der Botschaft her könnte man das wahrscheinlich jetzt besser und offensiver begründen. Wobei mit Waffenlieferungen ist es ja immer ein bisschen schwierig. Die sind ja sowieso geheim und insofern das irgendwie offensiv zu begründen und zu erklären, fällt ja sowieso eigentlich schon mal aus. Die deutlichste und bekannteste deutsche Unterstützung ist halt seit Jahren die Unterstützung, die Lieferung von U-Booten, die ja nach allem, was man weiß, eine nukleare Kapazität haben, also so gebaut wurden, dass sie auch Atomsprengköpfe abschießen könnten. Und das war ja sozusagen eigentlich immer die Abschreckung Israels gegen den Iran. Insofern muss man da sagen, dass jede Bundesregierung, die vorige, auch die jetzige, die ja daran festgehalten hat, an der Lieferung von U-Booten, auch weiteren U-Booten, es sind ja noch weitere geplant. Und das ist sozusagen eigentlich ein sehr manifester Ausdruck des Staatsräson-Gedankens und auch ja der Rede, die Merkel damals 2008 in der Knesset gehalten hat und die sich ja, das muss man ja nochmal sagen, wirklich auf die iranische Bedrohung, wenn man die Rede nochmal nachhört und nachliest, sich in dem Kontext genau auf die iranische Bedrohung bezogen hat, diese Staatsräson-Satz.
Die Aktivistin Daniela Zeperi findet, der deutsche Blick auf Iran sei oft naiv gewesen.
Dass die Islamische Republik Iran Israel vernichten will, ist bekannt seit 1979. In Teheran steht eine Uhr, die die Stunden runterzählt bis zur Vernichtung Israels. Also da haben wir eben in Europa oder im gesamten sogenannten Westen versagt, auf die Menschen im Iran zu hören und haben da immer mit so einer Arroganz drauf geschaut, dass wir es besser wissen als die Menschen vor Ort.
Deshalb, sagt Zeperi, dürfe man die Ideologie des Regimes nicht mit der iranischen Bevölkerung verwechseln.
Es sind immer die Menschen im Iran, die am meisten drunter leiden, wenn das Regime außenpolitisch wieder Kriege anzettelt. Und das ist super wichtig, dass wir auch in der Medienberichterstattung das sehen, dass das miteinander zusammenhängt. Und dass das Regime natürlich auch unter anderem versucht, mit eben diesen ganzen Kriegen und dem Einmischen in Kriege anderer, sich eben abzulenken von dem, was das Regime im Inland macht.
Die Aktivistin kritisiert, dass die Solidarität mit der iranischen Gesellschaft auf deutschen Straßen kaum noch sichtbar sei.
Weil wer es ernst meint im Falle dieses Angriffes der Islamischen Republik auf Israel, solidarisch mit Israel zu sein, der muss eigentlich auch solidarisch mit der Zivilgesellschaft im Iran sein.
Auf der großen politischen Bühne bleibt Iran aber ein autokratisches Regime, das im Nahen Osten rücksichtslos seinen Einfluss ausweiten will und Israels Existenz bedroht. Die Diplomatie, die Softpower westlicher Regierungen wie der deutschen, die sind dem kaum gewachsen. Es gibt Verbündete wie die USA oder Großbritannien, die deutlich stärker auf Hardpower und Einschüchterung setzen. Es ist an der Zeit, dass auch die Bundesregierung das tut. Das habe ich Christoph gefragt.
Ja, wäre es. Aber irgendwann ist man natürlich auch am Ende mit seinem Werkzeugkasten. Der stärkste Werkzeugkasten, wenn man nicht militärisch aktiv werden möchte, sind ja nach wie vor Sanktionen. Und da kann man immer noch schrauben an der Sanktionsspirale. Aber da ist schon so viel getan worden, dass eigentlich nicht mehr viel bleibt. Und ich glaube, da ist einfach ein westliches Wertesystem per se im Nachteil. Wenn es ein Staat darauf anliegt, man sieht es ja bei Nordkorea auch ein Staat, der seit langem von Sanktionen belegt wird und die trotzdem immer noch Waffen produzieren und sie auch verkaufen, wenn ein Land wie Russland es haben möchte oder China. Es ist einfach dann, wenn man nicht militärisch eingreifen möchte, ist man als westlicher Staat irgendwann mit seinem Latein am Ende. Und was militärische Eingriffe des Westens für Folgen gehabt haben, das wissen wir nur zu gut. Wir kennen den Krieg von US-Präsident Bush Junior gegen den Irak, der den Irak in eine wahnsinnige Instabilität gebracht hat. Also wenn es konkrete Gründe gibt, wie zum Beispiel das Erstarken des Islamischen Staates, da gab es ja eine Koalition, auch militärisches Vorgehen, dann ja. Aber ich glaube, dass das beim Iran noch lange nicht so weit ist, dass da in irgendeiner Weise über militärische Hardpower nachgedacht wird.
Abschließend, genau dieses Dilemma lässt sich ja auch auf mindestens eine Person in der Bundesregierung runterbrechen, auf Annalena Baerbock, die ja sich eine feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat, die ja eben nicht auf, sag ich mal, Einschüchterungen und militärische Mittel und so weiter setzen sollte. Welches Licht wirft denn die aktuelle Entwicklung jetzt auf diesen Ansatz?
Ja, auch da ist, muss man sagen, ist so ein Ansatz wie die feministische Außenpolitik natürlich bei einem Staat wie Iran oder bei einem Regime wie Iran relativ wirkungslos. Ne? Feministische Außenpolitik baut ja letztendlich drauf, dass man sich besonders konzentriert auf Einzelschicksale, auf diejenigen, die da unterdrückt werden, die diskriminiert werden. Aber wenn man überhaupt keinen Zugang zu denen hat, also in einem Staat, ich sag mal, wie Ägypten, kann man ja noch mit Oppositionellen reden, man kann auch mit NGOs reden. Bei Iran wird es schon viel, viel schwieriger, ja. Russland, sehr, sehr schwierig, ja. Insofern ist da eine feministische Außenpolitik oder eine inklusive Außenpolitik, egal wie man es nennt, eine, die jedenfalls auf Menschenrechte sehr viel Wert legt, ist im Prinzip fast zum Scheitern verurteilt.
Dann fasse ich mal zusammen. Also die Bundesregierung ist jetzt nicht tatenlos, hat schon ihre Kanäle, ist aber auch in vielen Fragen eher so im Windschatten der USA, gerade was diese großen regionalen Strategien angeht. Und wagst du eine Prognose, ob sich jetzt vielleicht auch unter deutscher Mitwirkung eine Eskalation verhindern lässt zwischen Iran und Israel?
Ich glaube, dass alle Zeichen darauf stehen, dass es nicht eskaliert. Dafür sind, glaube ich, zu viele Bälle in der Luft. Die Israelis werden sehr genau überlegen, was sie tun, um diese Allianz, die sich da jetzt gezeigt hat, an der sie auch seit Jahren arbeiten, mit Saudi-Arabien, Jordanien sowieso, um diese Allianz nicht zu zerstören. Es wird irgendeine Reaktion geben müssen, dabei bleibe ich. Man wird sehen, was das ist. Also ich greife mal einfach ein Beispiel aus der Luft. Diese Kampfdrohnen werden ja irgendwo hergestellt. Sollten die Israelis, wofür ich keinerlei Hinweise habe, überlegen, diese Kampfdrohnenherstellung irgendwie zu torpedieren, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre das ja sozusagen in mehrfacher Hinsicht ein Segen und würde ja wahrscheinlich auch aus dem Westen großen Applaus bekommen. Es würde am Ende sozusagen sogar noch im ukrainisch-russischen Kontext was bewirken, weil die Russen möglicherweise da ihren Nachschub verlieren und die Ukraine weniger damit angreifen könnte. Also so eine Überlegung würde diplomatisch eine Win-Win-Situation sein, aus deutscher, aus westlicher Sicht. Ob das militärisch möglich ist, vermag ich nicht zu sagen, aber wenn die Überlegungen in solche Richtung gehen, wird sich wahrscheinlich auch die Kritik daran, dass Israel dann in Iran militärisch aktiv geworden ist, wird sich die Kritik sicherlich zurückhalten, als wenn jetzt sozusagen irgendwie mehrere Ziele getroffen werden aus Israel, wo man sagen müsste, was hat das jetzt genau gebracht? War das jetzt nicht eher so auf der Stufe Vergeltung?
Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Weitere Infos und Analysen zur Lage im Nahen Osten gibt es am Freitag in unserem Auslandspodcast 8 Milliarden oder natürlich täglich auf spiegel.de. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochabend um 18 Uhr. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge und über Anregungen unter stimmenfang@spiegel.de oder per WhatsApp an +49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten stehen natürlich auch in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Mitarbeit bei Luana Partimo, die sich für uns in Steglitz umgehört hat, und für die redaktionelle Abnahme bei Yasemin Yüksel. Außerdem vielen Dank an Philipp Fackler für die Mischung dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.